Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister. Heute mit Guy Giuffredi.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier einmal im Monat mit Guy Giuffredi über die Schweizer Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf VC. Auch heute haben wir wieder spannende Themen für euch zusammengestellt. Unser Schwerpunkt sind Food Startups. Hier lief im März sehr viel in der Schweiz. Anschließend werden wir die aus unserer Sicht wichtigsten Transactions, die in den letzten Wochen in der Schweiz umgesetzt worden sind, beleuchten. Hier noch der Hinweis, falls ihr von einer Transaktion hört oder uns etwas mitteilen möchtet, macht dies bitte über podcast@burnrate.ch. Wie schon erwähnt, die im Bereich Food bzw. Foodtech ist viel gelaufen.
Ja, das kann man wohl sagen, Max. In den letzten Jahren lief hier allgemein sehr viel weltweit und natürlich auch in der Schweiz. Viele Neugründungen finden in diesem Bereich statt. Man muss aber auch klar sagen, dass die Quote der Misserfolge sehr hoch ist im Food-Bereich, da es enorm schwierig zu sein scheint, ein nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell aufzubauen. Man hört zudem meistens nur von den erfolgreichen Stories. Von Firmen, die liquidiert werden oder Konkurs gehen, hört man für gewöhnlich leider nichts.
Ja, genau. Planted, sicherlich ein tolles Beispiel. Ich finde es bemerkenswert, was das Team zustande gebracht hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Pascal Bieri und Lukas Böhni zum ersten Mal an der ETH getroffen habe, das ist lange her. Damals standen sie ganz am Anfang und hatten noch keine Ahnung, welche erfolgreiche Firma sie mal aufbauen werden. Ehrlich gestanden war ich damals auch unsicher, ob Planted ein Erfolg werden kann, denn der Vegan Trend, der stand damals noch ganz am Anfang. Ich habe ein paar Wochen später einen Großmetzger zur Degustation der ersten Planted-Produkte mitgenommen und er war so begeistert, dass er direkt mit investiert hat. Dies war für mich dann der Proof of Concept und wir hatten damals mit dem Investorenzirkel der Swiss Startup Capital AG mit investiert in der zweiten Finanzierungsrunde. Pascal wurde übrigens letzte Woche als HSG Founder of the Year 2024 am Start Summit ausgezeichnet.
Ja, das ist natürlich eine super Anerkennung. Congrats, Pascal. Super Sache. Im Rahmen des Booms im Foodtech-Bereich im 2022 hatten wir eine vertiefte Analyse des Markts vorgenommen. Man kann den Foodtech-Markt grob in folgende 6 Bereiche aufteilen. AgTech, also Agricultural Technology. Delivery, das heißt Auslieferungen und Heimlieferungen. Food Science, das sind natürlich die Nahrungsmittelwissenschaften. Dann haben wir Supply Chain, die Nahrungsmittellieferketten und Plattformen. Food Services wie Uber Eats und Co. und Consumer Tech. Im Jahr 2021, dem Vorjahr zu unserem kurzen Report, den wir geschrieben hatten, wurden global fast 50 Milliarden US-Dollar in Foodtech-Startups investiert. 5-mal so viel wie im 2016. Das Wachstum im 2021 war primär durch Food Delivery Startups getrieben und hier im Besonderen die Q-Commerce, also so die Stashs dieser Welt, die Nahrungsmittel möglichst rasch nach Hause geliefert haben. Im 2023 wurden dann schlussendlich noch 13 Milliarden in Foodtechs investiert und nach diesem Hangover scheint es wieder etwas positiver auszusehen. Ein Bereich, der von 2016 bis 2021 um mehr als einen Faktor 15 gewachsen ist, auf über 5 Milliarden US-Dollar, ist der Bereich Food Science, in dem unter anderem alternative Proteine fallen, so wie Planted. Im 2023 wurde hier zwar auch nur in dem Sinne 1,2 Milliarden investiert, deutlich weniger als im 2023, aber hier läuft nach wie vor sehr vieles.
Ja, lass uns hier einhaken, ein bisschen tiefer gehen. Innerhalb des Food Science Bereichs wurde vor allem in die alternative Fleisch-Startups am stärksten investiert, vor den alternativen Molkereifirmen, den substituierbaren Fetten und den alternativen Seafood-Produkten. In letztere wurden ca. 40 mal weniger investiert als in die Fleischersatzprodukte. Denkst du, alternative Seafood-Produkte haben dennoch viel Potenzial, Guy?
Ja, davon bin ich effektiv überzeugt. Wir haben ja selber vor 2 Jahren in das amerikanische Startup Impact Food und in das deutsche Startup Essentia Foods investiert. Die sind exakt in diesem Bereich zu Hause. Die weltweite Nachfrage nach Fisch und Schalentieren wächst rasant und alternative Proteine sind gut positioniert, um die Branche nachhaltig zu verbessern. Bislang haben sich alternative Proteine auf die drei weit verbreiteten Fleischarten konzentriert: Huhn, Schwein und Rind. Fische und Meeresfrüchte sind jedoch eine noch vielfältigere Lebensmittelklasse, in der mehrere Arten weltweit in großen Mengen konsumiert werden. Der Thunfischmarkt zum Beispiel ist der drittgrößte Markt in Bezug auf die jährliche Produktion. Er ist auch einer der am stärksten durch Überfischung gefährdeten Märkte, einer der schwierigsten in Bezug auf Aquakulturproduktion und er hat einen sehr großen CO2-Fußabdruck. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Preispunkte und Verbrauchererwartungen je nach Art, ob weißer Tuna, roter Tuna oder andere Premium-Tuna-Fischsteaks. Akteure, die alternative Meeresfrüchte entwickeln, müssen bei ihren strategischen Entscheidungen all diese Punkte berücksichtigen.
Ja, absolut. Ich denke, der Komplexitätsgrad ist relativ hoch. Es liegt jedoch auf der Hand, dass alternative Meeresfrüchte ein erhebliches Wachstumspotenzial haben. Sie können nicht nur die Umweltauswirkungen der Fischerei verringern und den Druck auf die Fischerei reduzieren, sondern auch eine gesunde Alternative darstellen und den Zugang zu Proteinen auf eine effizientere Weise erweitern. Das Verständnis der Hindernisse für die Skalierung und auch das Lernen von früheren Fortschritten bei alternativen Proteinen wird entscheidend sein, um eben nachhaltig und gewinnbringend diese Potenziale zu nutzen. Wenn wir den Fleischmarkt noch etwas näher unter die Lupe nehmen, unterscheidet man hier zwischen Plant-Based, wo eben Firmen wie Planted, Beyond Meat oder Impossible Foods zu Hause sind. Hier werden einfach gesagt proteinhaltige pflanzliche Produkte prozessiert, gewürzt und mit oftmals proprietärer Technologie in die Form gebracht, in welche sie konsumiert werden. Dieser Markt hat sich in den letzten Jahren enorm stark entwickelt, wurde jedoch wahrscheinlich etwas überbewertet bzw. das Potenzial etwas zu hoch eingeschätzt. Ich denke, hier braucht es eine Verschnaufpause, bis sich die KonsumentenInnen daran gewöhnt haben und die nächste Wachstumsphase folgt. Der zweite Bereich ist die Fermentation, Guy.
Ja, genau. Die Präzisionsfermentation könnte aufgrund der kürzeren Markteinführungszeit und des relativ neuen Bereichs eine gute Lösung sein. Das Schweizer Startup, beispielsweise Luia, ist in diesem Bereich unterwegs. Alternative Proteinprodukte werden in der Regel aus pflanzlichen Zutaten wie beispielsweise Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten, Soja oder auch Nahrungsmittelnebenprodukten hergestellt. Durch die Fermentierung mit einem Pilz können Geschmack, Nährwert und Beschaffenheit dieser Zutaten verstärkt und verbessert werden. Während traditionelle pflanzliche Produkte dafür kritisiert wurden, dass sie nicht immer das Nährwertprofil, die Textur und den Geschmack von tierischen Produkten nachahmen können, ist Fermentation ein Prozess, der diese Kategorie auf ein neues Niveau heben kann. Hier ist sicherlich noch Potenzial vorhanden, allerdings ist der Weg aufgrund der vorhandenen Komplexität relativ lang und beschwerlich. Ein Vorteil von der Präzisionsfermentierung, den man oft hört, ist die Proteinverfügbarkeit. Diese scheint hier viel mehr gegeben zu sein, da das Resultat der Fermentierung eigentlich ein quasi Naturprodukt ist. Vielleicht noch kurz zur Präzisierung. Die Produkte sind nur dann schneller am Markt, wenn die Pilze, die zur Fermentierung verwendet werden, bereits als Nahrungsmittel zugelassen wurden.
Und last but not least gibt es noch Cell-Based Meat, wo zum Beispiel Firmen wie Mirai Food oder Mosa Meat zu Hause sind, beziehungsweise waren, muss man sagen. Ein paar sind auch verschwunden. Im Gegensatz zu den pflanzlichen Alternativen von Unternehmen, wie zum Beispiel Beyond Meat, wird Fleisch, das im Labor gezüchtet wurde, auch als Kulturfleisch bezeichnet. Dort werden Stammzellen aus dem Muskel eines Tieres entnommen und in eine Nährstoffbrühe gegeben, wo sie sich dann vermehren können und sich in Muskelfasern verwandeln. Das klingt relativ abenteuerlich, ist aber hochinteressant. Ich kann mich gut erinnern, als ich vor 3 Jahren das Labor von Mirai Foods in Wädenswil besucht habe, war ich sehr beeindruckt, wie das funktioniert. Die Technologie ist noch nicht ganz ausgereift, muss man sagen. Viele Experten behaupten, dass wir den Durchbruch hier in den nächsten Jahren nicht erleben werden oder einfach erst in 20, 30 Jahren. Die Challenge besteht eigentlich nicht darin, die Zellen zu züchten, hat mir ein Experte gesagt. Die Frage ist vielmehr, wie man Zellen zuverlässig in großen Mengen und zu Kosten züchtet, die für Lebensmittel adäquat sind. Und das ist es, was niemand wirklich einschätzen kann.
Ja, als Naturwissenschaftler teile ich da hier natürlich diese Meinung voll und ganz. Ich glaube nicht, dass diese Idee einer puristischen Version von Fleisch, das vollständig aus Zellen außerhalb eines Tieres gezüchtet wurde, noch in diesem Jahrzehnt in der Schweiz realisierbar ist und auf den Markt kommt. Aber ich lasse mich hier sehr gerne überraschen.
Genau, lass uns kurz die Transaktionen im Food-Bereich besprechen, die in der Schweiz im März umgesetzt worden sind. Da haben wir zum einen Food Brewer. Das Startup aus Zürich hat eine Seed-Runde abgeschlossen und dabei insgesamt über 5 Millionen Franken von Investoren erhalten. Darunter sind Family Offices aus der Schweiz und den USA, die ZKB und der Schokoladenhersteller Felchlin. Das frische Kapital will das Foodtech-Startup für die Weiterentwicklung seiner Zelllinien, den Ausbau der Produktionsanlage und das Business Development einsetzen. Food Brewer hat nach mehrjähriger Forschung mittlerweile Zellen sowohl für die Kakao- als auch die Kaffeebohne entwickelt. Offenbar. Dazu werden von der Pflanze diejenigen Zellen extrahiert, die für das Wachstum der Bohne verantwortlich sind. Für diese Prozesse besitzt das Startup sogar auch Patente.
Dann ist das Startup eigentlich ein Cell-based Coffee Startup, das heißt Kaffee, der aus dem Labor gewachsen ist.
Genau, du hast gut zugehört. Die Zellen wachsen in einem Behälter mit einer Nährstofflösung zu einer größeren Zellmasse heran. Ich habe mir das genau erklären lassen, die nach kurzer Zeit dann erntereif ist. Nach der Entnahme eines Teils der Zellen werden diese einem Trocknungsverfahren unterzogen und daraus resultiert dann eben schlussendlich der Kakao oder der Kaffee, und zwar in Pulverform. Während den letzten 18 Monaten ist Food Brewer auf 17 Personen angewachsen.
Du trinkst doch viel Kaffee, Max, und gerne guten Kaffee. Wie sieht für dich die Value Proposition von Food Brewer aus? Kaffee nicht von der Bohne, sondern von der Zelle. Bist du hier eher ein Early Adopter oder wartest du da lieber etwas?
Ja, du hast mich erwischt. Gute Frage. Ich persönlich bin da doch eher konservativ, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Markt hierfür geben wird. Wie hoch die Wachstumsraten sind, das wird man dann sehen. Ja. Hast du etwas zur Runde herausfinden können, Guy?
Ja, klar doch, da findet man immer irgendetwas raus. Zur Transaktion in Food Brewer hab ich herausgefunden, wenn sofern meine Recherchen stimmen, dass das Team die 5 Millionen Runde in mehreren Schritte aufgenommen hat und in 2 Closings umgesetzt hat. Vielleicht kurz ein Exkurs. Mehrere Closings von einer Finanzierungsrunde. Das heißt einfach, dass die Runde in mehreren Kapitalerhöhungen stattgefunden hat, wo jeweils Kapital in die Firma floss. Jede Kapitalerhöhung bzw. der Akt beim Notar ist dann ja jeweils ein sogenanntes Closing. Die verschiedenen Closings können zu gleichen oder zu unterschiedlichen Bewertungen stattfinden. Das kommt immer etwas auf den Investor, die Zielerreichung zwischen den Closings der Firmen und weitere interne und externe Faktoren an und natürlich auch die Zeit zwischen den Closings. Zurück zur 5 Millionen Runde von Food Brewer. Im ersten Closing vom Mitte letztes Jahr wurden einerseits Darlehen mit einem Discount gewandelt und andererseits direkt neue Aktien gezeichnet. Die Pre-Money-Bewertung der Runde lag gemäß meinen Informationen bei rund 10 Millionen Schweizer Franken. Bei Food Brewer fand das zweite Closing kürzlich statt, und zwar als Flat Round. Das heißt, die Aktien wurden zum gleichen Ausgabepreis emittiert wie jene im Sommer vom letzten Jahr. Was haben wir als nächste Transaktion, Max?
Lass mich auf meinem Zettel nachschauen. Wir haben Cultivated Bioscience. Das Foodtech Startup hat in einer Finanzierungsrunde 5 Millionen Dollar aufgenommen. Das Geld soll unter anderem dazu dienen, in den US-Markt einzudringen. Finde ich interessant. Die Firma wurde 21 in Zürich gegründet und entwickelt eine Fermentationstechnologie, mit der sich ohne Milch eine cremige Fettzutat herstellen lässt. Damit sollen dereinst tierische Ingredients substituiert werden können. Aus Hefe und Zucker entwickelt die Firma ein pflanzliches Fett, das beispielsweise für die Käse- und Glasseherstellung eingesetzt werden kann. Das neue Kapital stammt unter anderem von den Finanzierern Navos Ventures aus den Niederlanden, Mandy Ventures aus Brasilien, Joyful VC aus den USA sowie der ZKB. 2023 nahm Mondelez das Schweizer Unternehmen in sein Förderprogramm auf. Damit erhält Cultivated Biosciences nun Zugang zu ausgewählten Partnern und Experten des Food-Konzerns. CEO Thomas Turner hat gemeint, dass man, Zitat, nicht nur die CO2-Emissionen aus der Milchproduktion senken, sondern auch eine milliardenschwere Marktchance erschließen wird. Das 15-köpfige Team fokussiert sich auf die Ausweitung der Produktion und den Aufbau der Zusammenarbeit mit der Lebensmittelindustrie und Gastronomie, um seine Zutat bis 2025 einzuführen. Guy, hast du ein paar finanzielle Spezifika zur Runde für uns?
Lass mich doch kurz auf mein Spreadsheet schauen. Diese 5 Millionen Runde ist gemäß meinen vorliegenden Angaben die zweite Finanzierungsrunde von Cultivated. Sie haben im August 2022 eine 1,6 Millionen Runde geraced, in der die Gründer um ca. 30% verwässert wurden. Damals haben Wingman bzw. Founderful, Big Idea Ventures und diverse weitere Investoren investiert. In der jetzigen Runde hat das Team fast 5 Millionen Schweizer Franken aufgenommen. Die Bewertung lag wohl bei ca. 10 Millionen Pre-Money. Das heißt, dass die Gründer nochmals knapp um ein Drittel verwässert wurden. Das war aber nur so, dass sie noch eine knappe Mehrheit von über 50% Anteilen hatten. Die Runde ist ein gutes Beispiel für die aktuelle Lage. Im Moment sehen wir es oft, dass die Gründer bereits nach der Seed-Runde nur noch eine knappe Mehrheit halten, wenn überhaupt. In dem Sinne eine spannende Zeit für die Investoren.
Ja, fairnesshalber darf man aber auch sagen, dass die beiden Finanzierungsrunden auch für die Gründer nicht nur schlecht waren. Wenn die Post-Money-Bewertung, wie du sagst, bei 15 Millionen liegt und das Gründerteam noch 50% hält, halten sie zusammen Aktien mit einem Buchwert von 7,5 Millionen Schweizer Franken. Das ist auch schon etwas. Last but not least möchten wir noch ein paar Worte über die Renat-Finanzierungsrunde verlieren. Das St. Galler Startup will mit seinem innovativen Nussverarbeitungsverfahren auf den US-Markt expandieren. Dazu hat das Foodtech-Startup im Rahmen einer Seed-Runde frisches Kapital in der Höhe von 1,3 Millionen Franken vom Family Office der Familie Schmidheini und von der Stiftung Startfeld erhalten. Das Unternehmen wurde gegründet vom Unternehmer Roland Laux und dem Lebensmitteltechnologie-Experten der ZHW Thilo Hühn. Die beiden haben ein Verfahren entwickelt, um die Bohnen, Ressourcen und geschmacksschonender zu verarbeiten. Und mit der Renat-Technologie kann die Ausbeute aus Nüssen verdoppelt werden, da die Nussschale mitverarbeitet wird, welche je nach Nusstyp offenbar gleich viel Masse wie der Nusskern hat. Und man arbeitet mit dem deutschen Maschinenbauer GEA zusammen. Kennt ihr vielleicht diese Firma, einem der weltweit größten Technologiesystemanbieter in diesem Markt? Guy, hast du etwas zur Runde herausfinden können?
Ja, in der Tat habe ich sogar einiges herausfinden können. Ich finde es spannend, wie sich Renat in ihrer kurzen Existenzzeit finanziert hat. Das Team von Renat scheint eine Investorenbasis zu haben, die von Anfang an das Team geglaubt hat und sie finanziell unterstützt. Die Firma wurde im Juni 2022 gegründet und hat vor der aktuellen Runde im Dezember 2023 in ihrer weniger als zweijährigen Existenzzeit bereits 4 Finanzierungsrunden umgesetzt mit 4 privaten Investoren. In den 4 vorgängigen Runden zur jetzigen flossen bereits 1,3 Millionen in das Startup.
Bereits 4 Runden in der kurzen Zeit. Da müssen Sie aber effizient gewesen sein im Fundraising.
Ja, extrem. Das finde ich auch eben. Das ist in meinen Augen sehr speziell. Die Gründer haben sich aber da auch sehr unternehmerisch gegeben und gestartet in die ersten Runde mit einer Post-Money-Bewertung von 1 Million. Damals haben sie ungefähr 300.000 Franken aufgenommen. Und in den folgenden 3 kleineren Runden haben sie jeweils zwischen 200 und 400.000 Franken aufgenommen. Und die Bewertung wurde stets moderat erhöht. Nach der aktuellen Finanzierungsrunde von 1,3 Millionen Schweizer Franken mit der Partizipation von Lisa Schmidheini via ihrem Family Office und der Stiftung Stadtfeld liegt die Post-Money-Bewertung wohl bei knapp 7 Millionen. Zwar finden wir hier nicht die klassischen 2x, also zweifach Erhöhungen der Bewertung in jeder Runde, die Investoren gerne sehen, da aber die Runden so knapp aufeinander gefolgt sind, hat sich die Bewertung über die 5 Runden in 18 Monaten doch fast versiebenfacht.
Mhm. So, sehr gut. Lass uns den Food-Bereich verlassen. Ich bekomme jetzt wirklich Hunger, weil wir hatten ja noch ein paar weitere Transaktionen auf der Liste. Da war zum einen die 3,8 Millionen Runde von Chiral Nano. Was macht Chiral denn genau?
Ja, das ist eine gute Frage. Chiral ist eine Nanotechnologiefirma, die Nanomaterialien in Hochpräzisionselektronik einbauen kann. Sie haben sich kein kleineres Ziel gesetzt, als die Zukunft der Mikrochip-Produktion zu transformieren. Chiral baut automatisierte Hochgeschwindigkeitsroboter, die mikro- und nanometergroße Materialien sehr exakt produzieren und auf Mikrochips platzieren können. Mit ihrer Methode sind sie präziser als die konventionellen chemischen Methoden, die heute bei der Herstellung von Computerchips verwendet werden.
Ist das Projekt nicht aus der ETH heraus entstanden? Und auch der EPF und EMPA, oder?
Ja, ganz genau, das stimmt. Und das Team hat heute bereits einen ersten Prototypen, der die Methode aus der Theorie validiert hat und der 100-mal schneller ist als ältere Systeme, die heute verwendet werden. Die Firma wurde im Juni 2023 gegründet und jetzt haben sie eine 3,8 Millionen US-Dollar, also ungefähr 3,5 Millionen Schweizer Franken, gemacht. Die Runde wurde von Founderful HCWC angeleitet und sie haben verschiedene Grants von der ETH und VentureKick erhalten.
Und wie viel Kapital war jetzt der Grant und wie viel Equity?
Das habe ich leider bis heute nicht herausfinden können. Dementsprechend kann ich auch nicht wirklich eine qualifizierte Aussage zur Bewertung machen. Wir haben kürzlich aber die Mikrochip-Industrie im Rahmen unseres Investments in das israelische Startup RAM etwas genauer angeschaut. Chiral hat heute sicher einen guten Einstiegszeitpunkt gefunden. Es sind zurzeit in Europa und Amerika einige Großprojekte für neue Fabs in Planung. Fabs sind in dem Sinne die Fabriken, wo Mikrochips hergestellt werden. Das Team, wenn das Team schnell genug ist, könnte es direkt im Setup der neuen Produktionslinien inkludiert werden. Das wäre natürlich ein Riesenwin für die Firma.
Okay, wir wissen aber auch, dass es eine Industrie mit relativ wenigen möglichen Kunden ist, die nicht sehr schnell auf neue Trends aufspringen, die sich noch nicht wirklich bewährt haben. Die Auftragsbücher der führenden Player sind gut gefüllt und neue Technologien müssen bereits gut funktionieren, was kostspielig für die neuen Firmen sein kann, da sie sehr viele Tests selber machen müssen, bevor sie verkaufen können. Aber, das ist ein wichtiges Aber, wenn die Technologieadaption in der Branche funktioniert, gewinnen solche Firmen brutal schnell an Wert. Das haben wir bei anderen Branchen gesehen. Und auch bei den Exits gibt es dann fast keine Limits.
Ja, absolut. Ich habe gerade gestern gelesen, dass zum Beispiel Micron, eben auch ein Mikrochip-Manufacturer, ihre Chips bis ins nächste Jahr bereits alle ausverkauft haben.
Mhm. Nehmen wir doch die nächste Transaktion. Odne, Guy, spreche ich das richtig aus?
Ja, ich hätte das jetzt auch mal so gesagt, ja, genau.
Odne, hat die Firma nicht mal Lumendo geheißen?
Ja, ganz genau, du bist gut. Da hätte ich viel länger suchen müssen als du.
Okay, Odne hat ihre Series A über 4,8 Millionen Schweizer Franken aufgenommen. Die Investoren waren Envy Capital, ein Familien-VC. Weiter hat die Dental Innovation, die Allianz, die ZKB, Plug and Play und Hatcher investiert, sowie auch verschiedene Family Offices und Business Angels. Das ist bereits die zweite Finanzierungsrunde von Odne.
Ja, und mit triftigen Investoren, also nicht schlecht. Die Firma, die im 2018 gegründet wurde, hat bereits zwei signifikante Runden aufgenommen. Die jetzige 5,5 Millionen US-Dollar Runde, beziehungsweise wie du gesagt hast, 4,8 Millionen Schweizer Franken und eine zuvor im 2022. Starten wir doch kurz mit der Runde im 2022. In dieser Runde wurden damals 3,5 Millionen Schweizer Franken in einer überzeichneten Seed-Runde aufgenommen. Hier war Rivere Partners im Lead, meines Erachtens ein Top-Match für das Startup, da Rivere Partners genau auf den Dentalbereich fokussiert. Nach dieser Finanzierungsrunde war die Firma bei ca. 8,5 Millionen bewertet, das heißt Post-Money.
Ui, das klingt aber nach einer starken Verwässerung in der Seed.
Ja, gerade auch zu dieser Zeit, aber das ist oft so im MedTech-Bereich, diese Startups, die in regulierten Industrien Produkte auf den Markt bringen wollten, haben häufig auch relativ tiefe Bewertungen im Vergleich zu der Finanzierungsrunde in der Seed-Runde. Vielleicht zur heutigen Runde, dieser eben 5,5 Millionen US-Dollar Runde. Wenn meine Angaben dazu stimmen, wurden hier Aktien zu verschiedenen Ausgabepreisen ausgegeben. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir hier Wandeldarlehen mit verschiedenen Caps und Discounts gehabt haben, die zu verschiedenen Zeitpunkten im Bewilligungsprozess der Produkte von Odne investiert wurden. Die Post-Money-Bewertung liegt wohl nun bei rund 30 Millionen. Das heißt, die Firma konnte den Wert von der letzten Runde bis jetzt um mehr als dreimal vergrößern.
Ja, das ist in diesen Zeiten ein Top-Ergebnis.
Ja, definitiv. Im MedTech-Firmen sind Meilensteine wie Bewilligungen von der FDA oder C-Zertifizierungen immer signifikante De-Risking-Faktoren, welche die Bewertung entsprechend pushen. Im letzten Jahr hat Odne eine zweite Bewilligung bereits der FDA für ihre Lösungen erhalten und eine Niederlassung in den USA eröffnet.
Haben wir jetzt schon gesagt, was Odne macht, Guy?
Nee, ich glaube nicht, aber das ist sicherlich auch noch interessant. Odne ist ein Dental-Startup, das aus dem Hause EPFL und ETH kommt. Sie entwickeln neue und innovative Produkte für Zahnwurzelbehandlungen. Wie gesagt, im letzten Jahr wurden zwei ihrer Produkte von der FDA approved als Class 2 Medizinalprodukte. Die Produkte sind, wie in diesem Bereich üblich, mit Patenten geschützt. Der Bereich, in dem Odne tätig ist, heißt Endodontie. Das Ziel dieses Teilbereichs der Zahnheilkunde ist die Erhaltung der eigenen Zähne. Also durchaus positiv, und wenn Sie hier positive Aspekte setzen, ist es sicherlich eine super Sache für alle Patienten. Aber ehrlich gesagt möchte ich per se lieber kein Kunde werden müssen.
Und was machen Sie jetzt mit dem Kapital?
Im Moment sind die Produkte nur in den USA freigegeben und der Sales Launch ist in diesem Jahr geplant. Dementsprechend wird das Kapital dieser Runde für die Marktentwicklung in den USA sowie die Weiterentwicklung von ihren Produkten in der Pipeline vorgesehen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein Teil des Kapitals für die Zulassung der Produkte in anderen Regionen eingeplant ist.
Ja, es fällt auf, dass einige Startups, die wir heute präsentieren, das Kapital für die Marktexpansion verwenden wollen. Man sagt ja gemeinhin, dass Schweizer Startups nur ungern expandieren. Dies scheint hier definitiv nicht der Fall zu sein, was sicherlich ein gutes Zeichen ist. Super, let's move on. Salesforce-Gründer Marc Benioff hat sein erstes Investment in der Schweiz gemacht, und zwar in das Startup Weave. Weave ist eine Entwicklungsplattform der Schuh-, Leder- und Bekleidungsindustrie. Gemäß dem Gründer soll Marc Benioff nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch persönlich, sprich zeitlich, in Weave investieren. Die Firma möchte die Produktentwicklung in der Schuh- und Bekleidungsbranche transformieren. Das heißt, die Softwarelösung ermöglicht dann Zeit- und Kosteneinsparungen sowie eine Steigerung der Qualität in der globalen Wertschöpfungskette. So der Gründer. Weave zielt offenbar darauf ab, die Branche zu digitalisieren, und so scheint es mir, komplexe Prozesse zu vereinfachen. Sie haben auch eine Materialdatenbank, eine Datenanalyse, und man möchte sich jetzt als führender Akteur in der Branche positionieren. Man erweitert derzeit die internationale Kundenbasis und hat doch schon einige renommierte Unternehmen als Kunden. Guy, zahlenmäßig gibt es nicht viel Bekanntes zur Runde, gell?
Ja, das ist eine Knacknuss. Hier konnte ich nirgends etwas zu Zahlen der Runde finden. Das Einzige, was kommuniziert wurde, dass die Beteiligung von Benioff signifikant sei. Auf der Basis von dem, was ich gefunden habe, gehe ich davon aus, dass ein tieferer bis mittlerer siebenstelliger Betrag in das Unternehmen geflossen ist. Ich habe mich gerade heute Morgen mit dem Gründer Slizar Surdok, ich hoffe, dass ich das irgendwie halb korrekt aussprechen konnte, ausgetauscht. Über die Höhe der Runde wollte auch er nichts preisgeben, aber er hat mir mitgeteilt, dass er vor dem Investment über die letzten drei Jahre bereits einen siebenstelligen Betrag in das Unternehmen investiert hat. Diese Runde soll auch die letzte Runde gewesen sein, denn sie zielen nun auf ein organisches Wachstum ab und wollen trotzdem aber eine weltweit signifikante Firma aufbauen. Als möglichen Käufer von Weave sehen Sie beispielsweise die Firma von Marc Benioff, also Salesforce. Lass uns doch diesen noch kurz ins Rampenlicht nehmen. Benioff ist einer der vier Gründer von Salesforce und wurde dadurch auch zum Multimilliardär. Max, weißt du, wie viele Investments er gemäß Crunchbase bereits gemacht hat?
Eine unvorbereitete Frage, habe ich immer sehr gern. Aber lass uns das mal nochmal kurz Revue passieren. Du sagst, Benioff investiert in die Firma und die Firma wird dann an Salesforce der Firma von Benioff verkauft. Das ist ja wie bei Pierre & Vincent. Das ist faktisches Frontrunning, oder nicht?
Ja, du, das ist ja wahrscheinlich in Amerika täglich Brot, oder?
Okay, ja, spannend. Aber jetzt zu deiner Frage, wie viele Investments? Ja, ich rate jetzt mal, keine Ahnung, 200.
Ja, vielleicht kurz, er ist seit 25 Jahren aktiver Investor und er hat ein Portfolio von knapp 185 Firmen aufgebaut, also noch nicht ganz bei 200. Weißt du, wie viele davon er bereits geexitet hat?
Ja, jetzt mache ich eine klassische Rechnung, 25 Jahre und 185 Firmen. Ja, es müssten so 30 bis 40 sein.
Ja, sogar noch ein paar mehr. Er hat bereits 47 Firmen geexitet. Was die Exits waren und wie gut diese waren, wie viele Fire Sales, wie viele Unicorns dabei waren, das habe ich jetzt nicht nachgeforscht. Aber es ist auf jeden Fall ein deutlich positives Zeichen für Veeve, einen solchen Investor mit diesem Kaliber gewonnen zu haben und diesen nun auch aktiv an Bord zu haben. Let's move on to Reeves. Wieder ein Startup mit einem Doppel-E und sogar einem Triple R im Namen.
Genau, von Veeve zu Reeve. Das Startup aus der ETH setzt sich wenig überraschend für Riffe ein. Wir haben uns das Startup vor einiger Zeit auch einmal angeschaut, als sie noch ganz am Anfang waren. Tolles Female Founder Team. Josephine Graf ist die Business Developerin und Ulrike Freund, Marie Griemser und Hanna Kufus sind die drei weiteren Co-Founderinnen. Das Team hat sich an der ETH gefunden und sitzt heute in Deutschland. Was machen die vier Powerfrauen denn genau?
Ja, mit Reeve ist das natürlich eine gute Frage. Sie bilden neue Korallenriffe und wollen Firmen die Chance geben, etwas für die Biodiversität zu tun. Das ist natürlich etwas, das mein Taucherherz in die Seele spricht. Schöne Korallen ziehen schöne Fischwärme an und das macht natürlich die Tauch-Experience umso schöner. Aber lass uns das mal beiseite sein. Korallenriffe sind extrem wichtig für uns Menschen, denn mehr als ein Viertel der Meeresbewohner sind von Korallenriffen abhängig. Neben dem schützen Riffe auch enorme Küstenabschnitte vor Erosion, indem sie die Wellen brechen. Dementsprechend arbeiten die Riffe eigentlich für die Menschen gegen den Meeren stetige Lust, das Land wieder zurückzugewinnen.
Die Firma hat eine 3D-Drucktechnologie entwickelt, mit denen sich ganz einfach Korallenriffe modular neu bauen lassen. Auf den Blöcken, also man kann sagen eine Art Backsteine, kann sich eine Vielzahl von Korallen gut niederlassen und gedeihen. Oder in wenigen Jahren wachsen die Korallen dann rasch nach und schaffen neuen Lebensraum für marine Tiere. Guy, weißt du, wie das monetarisiert werden soll?
Ja, natürlich. Reeve zielt auf große Corporates ab, die hohe Biodiversitätsziele haben und sie bieten ihnen Reef-Regenerations-Services an. Ein Projekt vom Start mit einem Corporate bis zum Aufbau des Riffs, also der Struktur im Meer, geht es scheinbar nur circa 6 Monate und das inklusive aller nötigen Bewilligungen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie eine Baubewilligung eines Riffs aussehen soll, aber das ist sicherlich auch ein anderes spannendes Thema. Ein 20 Kubikmeter Riff inklusive dem Monitoring und dem Storytelling kostet das Corporate rund 130.000 Schweizer Franken für 3 Jahre. Ich hätte da jetzt mal geschätzt, dass das wesentlich höhere Kosten mit sich bringt. Anscheinend wurden bereits einige Projekte verkauft und dementsprechend scheint das Thema auf Interesse zu stoßen. Was weißt du zur Finanzierungsrunde, Max?
Ja, es wurden über 400.000 Schweizer Franken von der ETH Foundation, Swisspreneur, S2S Ventures und verschiedenen Angels investiert. Wenn die Zahlen, die mir zur Verfügung stehen, korrekt sind, war die Bewertung bei mehr als 5 Millionen Schweizer Franken Pre-Money. Das ist schon stattlich im aktuellen Umfeld für eine eher kleine Pre-Seed-Runde.
Spannend. Also, lass uns weitergehen. Wir hatten auch noch einen Exit, Max.
Ja, absolut. Es war wieder einmal an der Zeit, dass im Bereich M&A etwas passiert. Und zwar wurde Locati von der texanischen Firma Tango übernommen, einem Anbieter cloud-basierter Immobiliensoftware. Locati hat eine Lösung zur Analyse der Nutzung von Arbeitsplätzen entwickelt. Das 2014 gegründete Zürcher Unternehmen verbindet Daten von Sensoren mit Informationen anderer Quellen, wie zum Beispiel WLAN oder kabelgebundenen Netzwerken. Die Lösung bietet Unternehmen ein ziemlich vollständiges Bild der Belegung ihrer Arbeitsplätze. Damit können Flächen besser genutzt und Kosten gespart werden. Tango aus Dallas wiederum betreut über 500 Kunden in 140 Ländern. Und sie wollen nun die Locality-Lösung mit ihrer cloud-basierten Software für Immobilienmanagement und Gebäudeinstandhaltung zusammenführen. Der Standort von Locality in Zürich soll nun zum europäischen Hauptsitz von Tango werden. Gründer Benedikt Köppel hat die Funktion des CTO Workplace Analytics übernommen. Ich hatte kurz Kontakt mit Benedikt. Er hat mir geschrieben, dass er sehr happy sei mit der Transaction, da nun viel Potenzial ausgeschöpft werden könne. Guy, liegen uns konkrete Infos zum Exit oder zu frühen Runden von Locality vor?
Ja, ich konnte mich gestern kurz mit einer nahestehenden Person unterhalten und habe da erfahren, dass es sich hier nicht um ein Cash-Trade-Sale gehandelt hat, sondern die Investoren haben Aktien von Tango in einem gewissen Verhältnis erhalten. Hier wurde wohl ein Verhältnis der Werte der beiden Firmen genommen und zu diesem Wert fand ein quasi Aktientausch statt. Das Ziel ist nun, dass die Firmen als Konglomerat weiter wachsen und sich das Wachstum beschleunigt, damit Tango in den kommenden Jahren an die Börse gebracht werden kann. Zu den vorgängigen Runden vielleicht noch kurz. Hier habe ich auch ein paar Daten vorliegen. Gehen wir doch mal kurz zurück, einfach bis ins Jahr 2020, nicht bis zu der Gründung. Im 2020 hat Locality eine 4 Millionen Series A geraced und die Bewertung war damals rund bei 10 Millionen Pre-Money. In dieser Runde haben unter anderem Firefly von Philipp Stauffer und Tomahawk von Cedric Waldburger mitinvestiert. Im Herbst 2021 wurden dann weitere 8 Millionen in einer Wachstumsrunde geraced. In dieser Runde lag die Bewertung bereits bei 35 Millionen Post-Money, also ein sehr schöner Step-Up von mehr als 2x, der die Zeiten im 2021 sehr gut reflektiert. In dieser Runde, in der Wachstumsrunde, kam dann auch Smartfin, ein europäischer Growth-Fonds, die ZKB, Swiss ImmoLab und Verve Ventures neu dazu. Die Altinvestoren haben scheinbar dann auch mitgezogen.
Das klingt ja nach einer Erfolgsstory bis hierhin. Runden im 18-Monate-Takt mit einer, mit mehr als einer Verdopplung sogar des Firmenwerts.
Ja, genau. Das ist effektiv so. Aber, es gibt ab und zu auch noch ein Aber. Nach dieser Wachstumsrunde wurde im Juli 2022 eine Flat Round von 1,2 Millionen aufgenommen, das heißt bei der Post-Money-Bewertung von 35 Millionen. Das war sehr wahrscheinlich eine Bridge Round mit bestehenden Investoren, um der Firma etwas Luft zu geben. Wenn du dich richtig erinnerst, Max, war das so im Spätsommer 2022 bereits eine andere Zeit als vorher und es wurde viel schwieriger für Later-Stage-Startups eine Finanzierungsrunde zu raisen. Zu dieser Zeit hat auch der Gründer-CEO Thomas Kessler die Firma verlassen. Und auf meinem Spreadsheet to Locality ist jetzt was ganz Spannendes. Da sehe ich, dass im 2023 nochmals etwas mehr als 1,7 Millionen Kapital in Locality investiert wurde, in zwei Runden. Und diese beiden Runden fanden bei einer wesentlich tieferen Bewertung statt, die, sofern meine Informationen hier stimmen, weit unter dem Wert des bis dahin investierten Kapitals gelegen hat.
Woher du immer diese Infos hast? Ja gut, man muss aber sagen, es muss ja nicht immer gleich sein, dass die Firma in bad shape ist, wenn eine solche Runde stattfindet. Wenn Aktien günstiger ausgeschüttet wurden, könnte das auch mit dem ESOP zum Beispiel zu tun haben. Oder was meinst du?
Das kann durchaus sein, aber wenn ich also die mir vorliegenden Zahlen anschaue, dann fand in den zwei Runden eine Verwässerung von 50% für die Investoren statt, die nicht mitgezogen haben. Da gehe ich mal davon aus, dass es nicht einfach ein ESOP, also ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm war, sondern die Firma effektiv in Nöten stand. Beim ESOP, wenn eben da Mitarbeiter beteiligt werden, um sie zu incentivieren, zu einem solchen Zeitpunkt würde ich jetzt eher von 10 bis absolut Maximum 15% ausgehen.
Ja, das stimmt. Die Investoren, die hier die Firma am Leben erhalten haben, haben hier hoffentlich einen super Deal gemacht. Das finde ich dann auch fair, denn sie haben an die Firma geglaubt, geglaubt und sind voll ins Risiko gegangen zu dem Zeitpunkt, wo sonst niemand mehr daran geglaubt hat. Solche Notfinanzierungen geschehen öfters in der Szene, als man denkt, aber niemand redet so richtig darüber. Und mit der 50% Verwässerung für die Aktionäre ist das auch eine nicht so krasse Downround. Da habe ich schon wesentlich stärkere Haircuts gesehen.
Ja, das stimmt. Wir durften ja auch bereits einige Firmen durch solch schwierige Situationen begleiten und auch dabei unterstützen. Auf jeden Fall Gratulation an das Team von Lockerty mit den Gründern von Benedikt Köppel, Miriam Locher und Thomas Kessler und natürlich den Investoren. Ich hoffe, das war ein sehr gutes Exit für euch alle.
Dann gab es positive News aus der VC-Szene zu vermelden, Guy.
Exakt. Session VC hat ihren zweiten Fonds annonciert.
Ja, das sind super Neuigkeiten. Mit 14 Startups im Portfolio hat Session im ersten Closing von Fund 2 weiteres Kapital eingeworben. Der größte Teil der Mittel stammt aus dem Session VC Kernteam. Das Team wird weiterhin in Software- und Tech-Startups investieren und ihnen sowohl Mittel von bis zu 10 Millionen sowie auch unternehmerische Expertise zur Verfügung stellen. Session wurde 2019 von Martin Altdorfer, Philipp Bupp und Jeremias Meyer gegründet. Der Fund investiert vor allem in der Schweiz, sehr häufig im Lead. Es geht hierbei primär um technologiegestützte Wachstumsunternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell und wiederkehrenden Einnahmen. Session ist unter anderem investiert in Serion, Deskbird, Yua. Auch Exits konnte man verbuchen, wie zum Beispiel von Erica On, Bixio oder Nutmeg.
Ja, da haben wir ja auch schon Deskbird und Yua in unserem Podcast genau beleuchtet. Das könnt ihr nachhören in unseren früheren Aufnahmen. Und die Verkäufe sind natürlich gewichtige Verkäufe, die sie da gemacht haben. Wissen wir denn etwas zur Fondthese, die Sessions verfolgen will?
Ja, die These kommt dir bekannt vor. Es handelt sich um eine Hands-on-These. Die Startups sollten bereit sein, sehr eng mit den Investoren zusammenzuarbeiten. Für ein Investment aus dem Fonds 2 kommen Startups in Frage, die über ein cash-effizientes Geschäftsmodell verfügen und das Potenzial haben, hohe achtstellige Umsätze zu erzielen. Partner Jeremias Meyer hat gemeint, dass die drei Partner nicht nur Investoren seien, sondern Mitunternehmer, die helfen würden, ein Unternehmen aufzubauen. Ich konnte mich zudem mit Philipp Bupp austauschen. Er hat ein paar spannende Aussagen gemacht, die im Übrigen auch auf meine aktuelle Bilanzkolumne einzahlen, die gestern publiziert worden ist. Seine Erkenntnis ist, dass Session das Power-Law-Game der großen internationalen VCs nicht mitspielen möchte. Session kann die Stärken nur ausspielen, hat er gemeint, wenn sie sich auf eine Handvoll Cases fokussieren. Außerdem macht es mehr Spaß. So hat er es ausgedrückt. Er meinte zudem richtigerweise, dass zu viele Players im Pre-Seed-Bereich unterwegs sind. Die Bewertungen seien zu hoch im Vergleich zu späteren Runden. The math doesn't work anymore. Diese Meinung teile ich zu 100%. Spannend war, dass er gesagt hat, dass Session selber etwas Incubation machen möchte, wobei einer der Partner 1 bis 2 Jahre dann den CEO macht und das Startup begleitet. Sie investieren, wie schon erwähnt, bis zu 10 Millionen over Lifetime in einen Case und die Investoren sind alles Unternehmer, die selber etwas gebaut haben.
Gehen wir zum letzten Thema, Crowdfunding. Der Crowdfunding-Markt scheint auch wieder attraktiver zu sein, oder Max?
Absolut, wir wissen gleich von 7 Startups, die kürzlich über Crowdfunding Geld aufgenommen haben. Ich erwähne die kurz, weil ich es wirklich erwähnenswert finde, wie viel Geld von wie vielen Personen oder Backers genannt, zusammengekommen sind. Kibi hat bei Conda, das ist die Crowdfunding-Plattform, insgesamt über 1 Million Franken von 75 Backers eingesammelt. Ebenfalls bei Conda hat Revolve ein Crowdfunding durchgeführt und knapp 600.000 Franken eingesammelt. An dieser Kampagne haben sich rund 500 Investorinnen und Investoren beteiligt. Dann Jäger Fishing hat über dieselbe Plattform bei der Crowd gut 300.000 Franken für seine Fischerboxen aufgenommen. Hier waren rund 200 Backers investiert. Das Designbrillenlabel Nirvan Javan aus Zürich hat von 73 Investorinnen und Investoren aus der Crowd bei Conda 280.700 Franken aufgenommen. Powerblocks mit seiner weltweit patentierten Schwarmstromspeichertechnologie hat seine Crowdfunding-Kampagne auf Conda abgeschlossen. Conda scheint hier hoch im Kurs zu sein und knapp 263.000 Franken bei 158 Backern eingesammelt. Dann haben wir das Aargauer Startup Siabit. Sie haben für die Software Force Control knapp 230.000 Franken von 179 Investorinnen und Investoren bei Conda bekommen. Und last but not least hat das Berner Startup Bakery für die weitere Expansion in der Schweiz bei knapp 700 Unterstützerinnen und Unterstützern 1,4 Millionen Franken eingesammelt.
Die wurden doch kürzlich ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen mit dem größten veganen Schoki-Gipfeli der Welt. Bist du dort nicht Investor, Max?
Korrekt, ich bin bei Bakery investiert, also bereits vor dem Crowdfunding eingestiegen, bin also Investor der ersten Stunde.
Ja, auf jeden Fall, da ist viel Geld von Privaten, wohl eher Retail-Investoren in Startups geflossen. Wenn ich das kurz zusammenrechne, komme ich auf mehr als 4 Millionen Schweizer Franken, das von 1900 Investoren kam. Somit liegt der Durchschnitt pro Investment bei mehr als 2000 Franken investiertes Kapital pro Investor. Bei Kibe wurden sogar fast 15.000 Franken pro Investor investiert. Seit dem letzten Podcast haben wir sehr viel positives Feedback zu unserem Format erhalten. Das freut uns natürlich sehr und wir sind euch allen sehr dankbar dafür. Wir haben aber auch zwischen den Zeilen rausgehört, dass es gewisse Begrifflichkeiten gibt, die wir gar nicht erklären, die aber nicht allen geläufig sind. Wie sagt man auf Englisch, please don't hesitate, so etwas wie habt keine Angst oder zögert nicht, uns eure Fragen zu stellen. Ihr seid sicher nicht die Einzigen, die gewisse Begriffe noch nicht kennen. Wir sind more than happy, also mehr als glücklich, euch eine kurze Erklärung der Begriffe im nächsten Podcast zu geben. Schreibt uns ganz einfach eine Mail auf podcast@burnrate.ch.
Genau, das wäre es für heute gewesen. Wir möchten uns herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört bei Burnrate, dem Schweizer VC Insider Podcast. Take care und tschüss.